Herzlich willkommen.
Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Der Podcast für alle, die sich mit ihrer Präsentation von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 85. Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mein heutiger Gast ist Neurobiologe und zählt zu den bekanntesten Hirnforschern Deutschlands. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und vieler, vieler Sachbücher. Er hält Vorträge, ist Berater und oft in den Medien vertreten. Er versteht sich als Brückenbauer. Brückenbauer zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlicher bzw. individueller Lebenspraxis. Sein Ziel? Günstigere Voraussetzungen für die Entfaltung menschlicher Potenziale zu schaffen. Freuen Sie sich mit mir auf Dr. Gerald Hüther. Lieber Herr Hüther, ich bin hin und weg und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute in meinem Podcast als Gast begrüßen darf. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch, dass das geklappt hat, Frau Schürmann. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob wir ein schönes Gespräch zustande bringen, mit dem die Zuhörer auch irgendetwas anfangen können.
Ich bin mir sicher. Lieber Herr Hüther, Sie sagen, Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn. Was wir mit Begeisterung lernen, was wir mit Leidenschaft lernen, bleibt länger in unserem Gedächtnis haften. Und das wird in unser Gehirn eingearbeitet. Und das spielt auch Ihrer Meinung nach eine große Rolle für die Entwicklung der Kinder und auch natürlich der Wissensvermittlung in den Schulen. Und da ist auch gleich meine erste Frage. Wenn Lernen unter die Haut geht, was passiert denn dann in unserem Gehirn?
Ja, das ist, eigentlich relativ banal. Das Hirn organisiert sich ja sozusagen im Laufe des Lebens selbst. Und immer dann, wenn man eine gute Lösung gefunden hat für irgendwas, dann geht einem das unter die Haut, weil man sich freut, dass man das so gut hinbekommen hat. Also wenn Sie zum Beispiel endlich verstanden haben, wie die Photosynthese funktioniert, Wahnsinn, können sich begeistern über sich selbst und dabei werden im Hirn eben bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet und die führen dazu, dass, ja, die wirken so ähnlich wie Dünger, also Wachstumsfaktoren setzen die frei und die bringen Nervenzellen dazu, dass die Vernetzungen, die sie im Hirn aktiviert haben, um sich das zu erschließen, dieses neue Wissen, dass diese Vernetzungen weiter ausgebaut, gefestigt, gestärkt und damit auch besser nutzbar gemacht werden. Und beim nächsten Mal können Sie sich das dann sozusagen alles wieder abrufen. Das ist dann da. Das ist nachhaltiges Lernen. Das ist was anderes, als wenn Sie irgendwas auswendig lernen, um es dann irgendwo wieder vorzubeten und dann können Sie es anschließend gleich wieder vergessen. Diese Art von emotionaler Aufladung sieht man am leichtesten dann, wenn man irgendetwas lernt, was einen wirklich selber interessiert. So einfach ist das. Das ist die natürlichste und richtigste Art des Lernens. Die findet meistens dann statt, wenn wir spielerisch ausprobieren, wie irgendwas geht. Mhm. Kinder machen das die ganze Zeit so, lernen die laufen und sprechen und all die wunderbaren Dinge, die die in den ersten 3 Lebensjahren erwerben und wo ja so viel gelernt wird, wie wahrscheinlich nie wieder im Leben. Und die sind immerzu über sich selbst begeistert. Und da ist gewissermaßen diese Düngergießkanne im Hirn die ganze Zeit aktiv. Ja, und wenn Sie dann in die Schule müssen und sollen irgendwas lernen, was Sie eigentlich gar nicht interessiert, braucht man sich nicht zu wundern, dass das nicht funktioniert. Das ist dann eben nicht mehr emotional aufgeladen. Und dann gibt es eine zweite Möglichkeit, wie diese emotionale Aufladung dann doch auch in der Schule bisweilen noch funktioniert. Das ist, wenn man die Lehrerin mag, in der Grundschule vor allem. Ja, und dann lernt man eben Lesen, Schreiben und Rechnen, nicht weil man Rechnen so gut, so gerne mag, sondern weil man die Lehrerin mag und der eine Freude machen will und auch deren Anerkennung und so gewinnen will. Das ist eigentlich eine falsche Lernerei, weil was da wirklich gelernt wird, ist ja nicht Mathe, also Rechnen oder sowas, sondern wie ich mich verhalten muss, damit andere mich mögen. Da merken Sie schon, das ist sehr, sehr eigenartig. Dass da am Rande und nebenbei auch noch ein bisschen Mathe gelernt wird, das ist auch nicht so ein Riesenthema, aber so richtig gut ist das nicht. Und dann gibt's noch eine schlechtere Variante, den Lernstoff emotional aufzuladen und das ist, indem man den mit Belohnung oder Bestrafung koppelt. Dann lernt man, damit man, was weiß ich, eine gute Zensur kriegt und nicht sitzen bleibt oder man lernt, damit man also irgendwelche Belohnungen, Anerkennungen kriegt. Das Ergebnis davon ist, man lernt mit Mühe und Not das, was Lernstoff genannt wird, aber viel wichtiger und tiefer im Hirn wird eben verankert, wie man es geschafft hat, dass man die Anerkennung der anderen bekommen hat, wie man Belohnungen erlangen muss und was man tun muss, damit man belohnt wird oder was man tun muss, damit man keine Bestrafung bekommt. Und da merken Sie schon, da läuft jetzt im Augenblick mit der Art und Weise, wie wir unser Lernen, vor allen Dingen auch an den Schulen organisieren, einiges schief.
Ja, verstehe ich gut. Kann ich tatsächlich mit Ihnen teilen. Jetzt sind die Hörer meines Podcasts vorwiegend Erwachsene und ich würde gerne irgendwie so über die Erwachsenenbildung sprechen, denn ich denke mal, wenn Sie sagen, die Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn, dann gilt das ja nicht nur für Kinder. Das hört ja eigentlich nicht auf, wenn ich erwachsen werde. Wie sehen Sie das?
Nee, natürlich. Das ist ja, man kann es bei den Kindern, lässt sich das am leichtesten beschreiben, weil ja sehr viele Menschen der Meinung sind, dass man während der Kindheit auch besonders viel lernt und dass man deshalb auch in die Schule geht. Und das Lernen findet ja nicht in der Schule statt. Also die wichtigsten Lernerfahrungen macht man tagtäglich mit allen möglichen und in allen möglichen Kontexten. Also man lernt ja auch, in der Schule lernt man zum Beispiel, dass Lernen keinen Spaß macht. Das ist ja eine traurige Lernerfahrung. Aber es ist auch Lernen.
Ja, es ist auch Lernen, keine Frage.
Und deshalb sind dann viele Erwachsene, die dann durch dieses Bildungssystem oder Schulsystem durchgegangen sind, die haben dann aufgrund dieser unangenehmen Erfahrung irgendwie das Gefühl, dass Lernen etwas ist, was man lieber vermeiden sollte. Das macht ihnen keinen großen Spaß, das war immer anstrengend, da mussten sie immer das lernen, was andere wollten. Und das Ergebnis davon ist, dass sich eben in der Erwachsenenbildung sehr viele finden, die ihre Freude am eigenem Lernen also längst verloren haben. Und die müssen sie regelrecht wiedererwecken. Sonst kommt das nicht wieder.
Aber Sie sagen ja, wir haben bis ins hohe Alter ein umbaufähiges Gehirn. Also das heißt, wie kann ich denn dann als Erwachsene mein Gehirn besser oder auch richtig nutzen? Was können Sie denn da so uns so als Anregung geben?
Ja, es ist schon ganz hilfreich, wenn man sich mal fragt, wo einem eigentlich diese Freude am Lernen verloren gegangen ist. Weil mitgebracht auf die Welt haben wir sie alle. So, und dann ist sie irgendwo verschwunden. Und dann wird man sich daran erinnern, dass man in Situationen gewesen ist, wo man mit seiner Entdeckerfreude, so heißt das ja mit dem Lernen, wo man mit seiner Entdeckerfreude sozusagen gegen eine Wand gerannt ist. Die Wand bestand aus meistens Erwachsenen. Und da hat man gefragt und wollte dieses noch wissen und jenes noch wissen. Und dann hat man irgendwann diese Antwort gekriegt. Warum ist die Banane krumm? Frag nicht so viel. Aus die Maus. So. Das ist schmerzvoll, weil wir dann alle eigentlich, wenn uns das so gegangen ist, merken, so wie wir da unterwegs sind, ist das nicht richtig. Die Erwachsenen wünschen sich uns anders. Und die haben uns dann wahrscheinlich auch lieber, wenn wir aufhören zu fragen. Also unterdrücken wir in unserem eigenen Hirn dieses Bedürfnis, die Welt entdecken zu wollen. Mhm. Und je fester wir das sozusagen unterdrücken, dann bilden sich so hemmende Netzwerke, die dann diese Lernfreude und Entdeckerlust und Gestaltungsfreude hemmen. Dann kann es passieren, dass man dann da sitzt und hat sie nicht mehr. Dann kommt auch nicht wieder. Dann sitzt man da, absolviert den ganzen Kram widerwillig, hat null Bock auf Schule und auch aufs Lernen. Dann passt man gut in die Schule oder jedenfalls tut es einem nicht mehr weh, wenn man das lernen soll, was andere sagen. Aber diese Entdeckerfreude, diese Gestaltungslust, diese Freude am Lernen ist dann im Hirn sozusagen weggehemmt. Und das ist dann funktioniert man meistens ganz gut den Rest des Lebens und merkt aber, es macht keinen Spaß. Irgendwie ist das Feuer ist sozusagen raus. Es funkt nicht mehr. Und dann gibt es eben diese Situationen, die wir dann im Laufe des Lebens manchmal wie Sternstunden nochmal erleben, dass wir plötzlich anfangen und in eine Situation kommen, wo wir wieder Kontakt mit unserer ursprünglichen Entdeckerfreude und Gestaltungslust bekommen. Also manchen geht das so, was weiß ich, im Garten. Bei der Gartenarbeit. Manche gehen ins Theater und kriegen es dort. Manche lesen ein Buch oder sind im Kino oder meistens ist es auch eine Begegnung mit irgendjemand, der das noch hat und plötzlich sagt man, so will ich nicht sein. Ich bin hier jemand geworden, so einer will ich gar nicht sein. Ich will meine Freude und diese Lust am eigenen Entdecken und am Lernen, die will ich nicht länger hier so eingewickelt haben in mir.
Spaß und Freiheit als früher in der Schule. Und ich finde Lernen jetzt super, fand ich früher nicht. Fand ich früher grässlich.
Ja, aber dann dieses andere Lernen, das ist dieses selbstbestimmte Lernen.
Ja, genau.
Sie, der Organisator ihres eigenen Lernprozesses.
Genau.
Und dann funktioniert es auch.
Genau,
dann
ich kann das selber organisieren. Entschuldige, dass ich es unterbreche. So, ich kann selber organisieren, ich kann mir auch selber aussuchen, was möchte ich lernen. Ich kann mir selber aussuchen, womit verknüpfe ich das, wann lerne ich das, auf welche Art und Weise lerne ich das. Und das, so diese Freiheit habe ich ja in der Schule nicht.
Nee, deshalb funktioniert das ja auch in der Schule nicht. Das ist ja inzwischen längst wissenschaftlich auch nachgewiesen, von dem, was Sie in den 12 oder 13 Jahren in der Schule gelernt haben, ist 2 Jahre nach Abschluss der Schule noch irgendwie, weiß nicht, 10 oder 20% da. Der Rest ist weg. Mhm. Alles umsonst. Alles reingetrichtert und wieder rausgefallen. Das ist also, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass wir unseren Kindern sowas antun. 13 Jahre in die Schule und das, was da hängen bleibt, ist gerade mal 10 oder 20%.
Ja, manchmal bin ich auch erstaunt, was ich gelernt habe. Es ist ja auch so, dass Kinder lernen in der Schule, obwohl sie nicht hinhören. Das finde ich auch ganz interessant. Ja, manchmal denke ich, oh, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass ich das gelernt habe, aber ich habe es trotzdem mitbekommen. Ja, also ich finde auch, sowas sollte man gar nicht unterschätzen. Also dieses Nebenherlernen oder was man irgendwie so aufschnappt. Ich finde, das ist eine große Menge. Also das ist, glaube ich, auch den Schulen gar nicht bewusst.
Es ist ja auch viel wichtiger, auf das zu achten, was am Rande stattfindet.
Mhm, ja, genau.
Finde ich auch. So einen langweiligen Unterricht sitzen, da ist es doch, das ist dann auf einmal wirklich interessant und führt zur Aktivierung der emotionalen Zentren, wenn Sie da in diesem Unterricht irgendwas erleben, was Ihre Nachbarschüler machen oder was die Lehrerin plötzlich an sonderbarem Zeug sagt, und dann merken Sie sich das, klar.
Ja, genau.
Weil das alles andere war sozusagen völlig, völlig vernachlässigbar.
Also jetzt ist ja mein Podcast für Menschen oder für Erwachsene, die andere durch ihre Vorträge weiterbilden wollen. Also die möchten was sagen, die möchten was beitragen. Und es gibt Menschen, die lehren ja mit großer Begeisterung oder die tragen auch mit großer Begeisterung vor. Die brennen für ihre Themen, weil sie unbedingt was mitteilen wollen. Und meiner Meinung nach ist das ja auch schon die halbe Miete für einen guten Vortrag. Also das heißt, wenn die Begeisterung desjenigen, der vorne steht, fühlbar ist, sichtbar ist, und es macht ja dann diesen Menschen und sowie auch seine Inhalte glaubwürdig. Also dann macht es auch einem Publikum Spaß, dem zuzusehen oder ihr zuzusehen, weil diese Person einfach so in sich ist und so eine Begeisterung hat. Das ist ja schon mal toll. Ne? Bestenfalls steckt man ja mit seiner Begeisterung oder mit seiner Emotionalität auch die anderen Menschen an. Jetzt sind aber so, Sie haben das ja auch schon gesagt, sind da Vortragende auch manchmal unterschiedlich expressiv. Ja, so. Also ja, hat eigentlich jeder Mensch freien Zugang zu seiner Begeisterungsfähigkeit oder gibt es da Unterschiede? Also vielleicht, wenn ich das jetzt so raushöre, ist es vielleicht unterschiedlich verschüttet? Und wenn ja, wie kann ich, wenn, vielleicht haben Sie es auch schon in Ansätzen beantwortet, aber vielleicht kann man es auch noch weitergehend beantworten. Wenn ja, wie kann ich denn mein Begeisterungspotenzial entwickeln, entfalten? Ja, entwickeln haben Sie auch schon gesagt.
Ich glaube, was da ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist der Umstand, dass sie aufhören müssen, andere begeistern zu wollen. Mhm. Also wenn da so ein Redner auf der Bühne steht und sich furchtbar anstrengt, dass er sein Publikum begeistert, dann kann man eigentlich, wenn man ehrlich ist, schon vorhersehen, dass das nichts wird.
Ich meine die eigene Begeisterung. Die eigene.
So, und genau, da will ich ja hin. Und
okay.
Deshalb geht es eigentlich gar nicht um dieses Bemühen, andere zu begeistern, sondern derjenige, der über das, was er tut, selbst begeistert ist. Mhm. Der das toll findet, dass, was weiß ich, wie das mit den Heuschrecken ist oder mit den Grashüpfern oder den mit der Photosynthese oder was auch immer. Also wenn der das toll findet, was er da erzählt, dann springt der Funke immer über, weil Menschen reagieren auf andere Menschen immer dann, wenn die sich authentisch als Subjekt zeigen. Wenn die nicht irgendeine blöde Rolle spielen, das tut mir jetzt leid, dass ich das als Schauspielerin zu Ihnen sage.
Das setze ich also gar nicht in Zusammenhang.
Wenn man merkt, dass ein Schauspieler nur seine Rolle spielt und nicht so gut ist, dass er diese Rolle verkörpert und man das tatsächlich für bare Münze nehmen kann, dass der jetzt gerade im Augenblick furchtbar erschüttert ist, dann spürt das ganze Publikum, das ist fake. Und dann lässt man sich von sowas nicht anstecken. Und es gibt natürlich eine ganze Menge von Leuten, die haben viele Seminare und Kurse besucht, wie man nun am besten Vorträge hält oder wie man am besten schauspielert. Und wenn Sie ganz ehrlich sind, werden Sie wahrscheinlich auch sagen müssen, das hat alles nichts geholfen. Die bringen es einfach nicht. Die sind nicht authentisch. Die sind nicht über sich begeistert, sondern die wollen Erfolg haben. Und wenn man so ein anderes Ziel hat, nämlich irgendwie Erfolg beim Publikum haben zu wollen, dann wird das krampfhaft. Und dann geht die Authentizität weg, dann ist man nicht mehr wahrhaftig. Und das merkt das Publikum, jedenfalls wenn es ein einigermaßen einfühlsames Publikum ist, und dann funktioniert das nicht. Das Einzige, was wirklich geht, ist, dass Sie über das, was Sie selbst da mit anderen Menschen besprechen wollen und was Sie denen vorstellen wollen, zutiefst begeistert sind. Also das muss Sie selbst sozusagen mitreißen. Und dann rutschen die anderen da mit, aber nicht, weil Sie die mitreißen, sondern weil die mitgerissen werden.
Ja, das ist, ich glaube, jetzt reden wir so, eigentlich meinen wir das Gleiche. Das ist genau das, was ich meine. Also das heißt, wenn ich selber begeistert bin, also wenn ich als Vortragende begeistert bin und das super, super toll finde, reiß ich also die Leute mit. Davon gehe ich aus. Ich gehe gar nicht davon aus, dass man schauspielert. Im Gegenteil, es ist so, wenn ich als Schauspieler Menschen mit meiner Rolle berühren will, heißt das nicht, dass ich selber berührt sein muss, sondern das Publikum muss berührt werden. Also ich brauche es eigentlich auf der Bühne gar nicht zu sein. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Also meine Frage ist, wie kann ich mein Begeisterungspotenzial, also mein eigenes, meine eigene Begeisterung für die Sache, für die Grashüpfer, kann man das entwickeln? Oder weil wir sprachen ja darüber, dass Sie gesagt haben, es ist manchmal verschüttet, man kommt da nicht mehr hin.
Man ist wahrscheinlich am allerleichtesten über sich selbst zu begeistern, wenn man etwas macht, was einem liegt.
Ja.
Also das nennt man Talent oder Begabung. Also wenn man irgendwas tun kann, wo man merkt, dass einem das richtig gut von der Hand geht. Und wo man dann so eine Freude empfindet, dass man das jetzt auch so gut hinkriegt, dann entsteht diese Begeisterung von allein. Das heißt, wenn Menschen so groß werden und so erwachsen werden können, dass es ihnen möglich ist, selber herauszufinden, was ihnen liegt und wo ihre Talente und Begabungen sind, dann suchen die sich auch etwas aus, was diesem Talent und dieser Begabung entspricht. Und dann sind die auch über sich selbst im Allgemeinen so begeistert oder über das, was sie da tun, so begeistert, dass dieser Funke immer überspringt.
Ah, okay.
Schwierig wird es mit denen, die also eigentlich ja mal irgendwie was hatten, was sie besonders gut konnten und was ihnen besonders nahe lag und was sie besonders. Und dann sind andere gekommen und haben gesagt, nee, du sollst aber jetzt nicht hier Gedichte schreiben, du sollst lieber Medizin studieren. Und dann muss dieses Kind dann irgendwie, damit es von den anderen, das sind ja meistens auch noch die Eltern, gemocht wird, muss es deren Wünsche sozusagen übernehmen. Und das kann das Kind aber nur dann, wenn es seine eigenen Wünsche und Sehnsüchte unterdrückt. Oder, wie wir das vorhin gesagt haben, einwickelt.
Aha.
Und dann tut man etwas, was ich von sich selbst aus nie getan hätte. Und man tut es nur deshalb, weil man das gelernt hat und diesen Beruf ergriffen hat, weil sich irgendjemand darüber so sehr gefreut hat. Früher hat man das selbstbestimmt und fremdbestimmt genannt. Also man führt sozusagen das aus, was die Mama oder der Papa sich so sehr gewünscht haben. Mhm. Und das ist natürlich ein trauriges Leben. Da ist man ja eigentlich überhaupt nicht bei sich. Da ist man ja sozusagen der lange Arm der Selbstverwirklichung von Papa und der Mama.
Mhm.
Also und dass da keiner nicht auf die Füße kommt und dass da keiner richtig authentisch sein kann und dass da sehr viel Unsinn getrieben wird und auch man sich da ständig was vormacht, das glaube ich, ist sehr verbreitet.
Okay, das heißt also mit anderen Worten, die Freude suchen. Also die Freude suchen und das suchen, was einem Spaß macht, was einem liegt, und dann stellt sich automatisch auch so eine Begeisterung ein, die wiederum andere anstecken könnte.
Ja und nein, weil natürlich viele Menschen, wenn die jetzt 30 Jahre lang meinetwegen als Hirnforscher unterwegs waren,
okay, ja,
dann können die ja auch gar nichts anderes. Jetzt können sie dem sagen, also mach doch mal, spiel doch mal Akkordeon. Das war doch dein Traum mit 12, du wolltest doch so gerne Akkordeon spielen. Und dann hast du damit aufgehört, damit du genug lernen kannst, damit du Hirnforscher werden kannst. Merken Sie, dass das ganz schwer ist, dann zu sagen, okay, ich höre mit Hirnforscher auf und mache Akkordeon? Da wären ja 40 Jahre umsonst gewesen. Und deshalb machen die Leute das nicht. Die bleiben dann lieber an dem alten Kram kleben, auch wenn er ihnen keinen Spaß macht, weil das andere plötzlich, wenn sie das tun würden, alles in Frage stellt, was sie bisher getan haben. Und das macht man nicht.
Aber was wäre denn, wenn ein Gehirnforscher dann mit 52 oder 53 anfängt, Akkordeon zu lernen und das so als Hobby zu betreiben und sich darin verwirklicht? Wäre das nicht auch eine Idee?
Das ist eine super gute Idee, aber Sie wissen, dass Sie nur dann ein Instrument wirklich gut lernen können, wenn das Sie auch ganz erfasst. Dieses zweimal in der Woche abends eine halbe Stunde üben, das wird ja alles nichts, das ist ja frustrant. Was sie machen, was passieren müsste, ist ja, dass es sie so ergreift, dass sie förmlich immer wieder da dran wollen und das spielen wollen. Aha. Das ist beim Lernen einer Fremdsprache ähnlich.
Ja.
Wenn sie in so einem Land sind, dann fangen sie an und sind immer so in dieser Sprache drin und dann träumen sie sogar plötzlich auf Englisch oder Französisch und da wissen sie, jetzt sind sie drin. Mhm. Das kann man aber nicht, in diesen Zustand, den nennen die Neurowissenschaftler Flow, in diesen Zustand, in dem sich das sozusagen von selbst perpetuiert, in diesen Zustand kommen sie nicht, wenn sie das nur als Nebenbeschäftigung dreimal in der Woche machen.
Ah, okay. Jetzt würde ich noch gerne mal zurückkommen zu meinen Vorträgen, weil das ist ja jetzt auch der Hauptfokus meines Podcasts. Jetzt habe ich ja schon mal jemanden, der über Emotionen spricht und der das auch neurologisch belegen kann. Also die Idee, Inhalte mit Emotionen zu verknüpfen, die funktioniert ja auch beim Storytelling super. Ja, wir werden ja von klein an auch mit Geschichten groß. Also wir lernen, wenn wir Kinder sind, lernen wir durch Geschichten das Leben kennen, wir lernen die Welt kennen. Und das ist natürlich auch, Storytelling ist mittlerweile eine bewährte Methode, die viele Redner, Rednerinnen nutzen. Werden Zuhörer durch Geschichten emotional bewegt, da bleiben die Inhalte länger in den Köpfen haften, im Gedächtnis haften. Also was passiert denn beim Storytelling in unserem Gehirn?
Ja, wenn Sie jemandem zuhören, der Ihnen eine Geschichte erzählt, dann müssen Sie die Geschichte und das, was die Geschichte sagt und die Bilder, die diese Geschichte aufwirft, die müssen Sie in Ihrem eigenen Hirn aufbauen. Also ich habe vorgelesen von meinen Eltern, wie das mit Schneewittchen war und ich stelle mir vor, wie das aussieht. Und ich mache mir Bilder. Und damit fließt sozusagen in diese eigene Konstruktion dieser Bilderwelten auch meine ganze Emotionalität mit rein. Ich kann mir ja nicht Bilder machen, ohne dass ich ein Gefühl dabei habe. Sodass die Bilder, die dann entstehen, immer emotional aufgeladen sind. Und deshalb kann man sich dann auch über die Geschichte das so gut merken. Das finde ich nicht so sonderlich berauschend, sondern das hätten wir auch schon viel früher wissen können, wenn wir nur einfach mal in unsere Menschheitsgeschichte zurückdenken. Die haben sich früher immer alles erzählt und nicht von Sachinformationen, sondern in Form von Geschichten. Das sind unsere Sagen, das sind unsere Märchen, das sind auch
die Bibel.
Damals noch auf dem Marktplatz. Die Bibel ist auch so eine Erzählung. Also über die Erzählungen werden Inhalte transportiert, aber die werden eben in Bildern und nachvollziehbaren und vom Leser oder Zuhörer in seinem eigenen Hirn konstruierten Vorstellungen sozusagen im Hirn verankert. Man übernimmt nicht den Sachverhalt, sondern man übernimmt etwas, was man sich aufgrund der Geschichte als Quintessenz ins Hirn gebaut hat, in Form eines Bildes, einer bildlichen Vorstellung. Und deshalb ist das extrem wirksam. Schwierig wird es dann, also da kann man es dann weiterführen, wenn jetzt Sie sich so eine Geschichte angeeignet haben. Vorlesen ist ja am besten oder erzählen ist am allerbesten. Vorlesen ist schon ein bisschen beklemmend, weil das ja so an den Text gebunden ist. Das ist, als ob ein Automat was vorliest. Das klappt schon nicht mehr so gut. Wenn Eltern ihren Kindern Geschichten erzählen, sind die immer reichhaltiger und laden die Kinder zum selber Mitdenken und Mitfühlen ein, als wenn das einfach nur so platt vorgelesen wird. Dann gibt es noch verschiedene Formen von Vorlesen, das werden Sie auch noch kennen. Man kann ablesen oder vorlesen. Und dann gibt es manchmal, und das kennen wir auch alle, diese Situation, dass man diese Geschichte dann als in einer verfilmten Form präsentiert bekommt. Und dann kennen Sie das Gefühl, dass Sie da sitzen und sagen, boah, das ist aber jetzt blöd, so habe ich mir das nicht vorgestellt.
Ja, klar, natürlich. Klar,
das wird weil die andere, das ja. einseitig, das ist auf einmal gar nicht mehr so bunt. Da haben Sie das Gefühl, Sie müssen sich jetzt irgendwie auf etwas einlassen, was Sie sich gar nicht überlegt hatten und was gar nicht zu Ihrer Vorstellungswelt gepasst hat. Also das ist, da kann man sehen, wie wichtig diese eigenen Vorstellungen sind, die man sich bei dem Zuhören von erzählten Geschichten macht.
Aha, ja klar, jeder stellt sich etwas ganz Eigenes vor, hat ja mit seinem eigenen Leben zu tun. Und Sie halten ja auch selber viele Vorträge. Es ist auch toll, Ihnen zuzusehen. Ich habe mir so einige angeguckt jetzt während der Recherche im Internet, auf YouTube. Was können Sie unseren Hörern empfehlen? Also wie begeistert man Ihrer Meinung nach ein Publikum für die Inhalte?
Wir hatten ja schon gesagt, man müsste irgendwie nicht das Publikum begeistern wollen, sondern man müsste zunächst erstmal selbst von dem begeistert sein, was man da.
Ja, das bringen Sie ja schon mal mit.
Wenn das nicht ist, kann ich gleich einpacken und einen Koffer nehmen und abtreten. Das bringt es nicht. Ich glaube, aber selbst wenn man begeistert ist, passiert einem dann eben vor allen Dingen am Anfang immer wieder, dass man auf der Bühne steht und dann ein bisschen überwältigt ist von der Aufgabe, die man sich da vorgenommen hat. Mhm. Und dann kriegt man Angst, dann wird man verunsichert, dann kommt im Frontalhirn alles durcheinander und dann fällt einem schon gar nicht mehr so richtig ein, was man sagen wollte. Und dann klebt man dann irgendwie an seinem Manuskript, falls man eins mitgenommen hat. Am Anfang macht man das ja auch. Was ich sehr oft sehe, ist, dass die Leute an ihren PowerPoint-Dateien kleben und wenn die aus irgendwelchen Gründen zusammenbrechen und das nicht mehr funktioniert, dann wissen die nicht mehr weiter, dann können die den Vortrag nicht weiterführen, weil die Bilder fehlen. Also da gibt es so ein paar Hilfskrücken, mit denen man die Angst ein bisschen überwinden kann und die sind dann diese Techniken, die da eingesetzt werden. Aber das führt dann nur dazu, dass man einigermaßen durchkommt, aber die Angst bleibt eben und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, soweit ich das bisher überschaut habe, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das stimmt. Die Angst geht weg, wenn Sie da oben nicht mehr sich als Objekt der Bewertung der anderen sehen. Sie müssen aus dieser Objektrolle raus, in die Sie automatisch sich selber bringen, wenn Sie da oben stehen und sich vorstellen, was die nun alles über Sie denken. Und wie die anschließend schlecht über Sie reden und was Sie dann für furchtbare Kritiken bekommen. Und das macht alles Angst, weil es uns immer Angst macht, wenn wir zum Objekt gemacht werden von anderen. Deshalb können übrigens die Schüler in der Schule so gut wie nichts lernen, weil sie dauernd zum Objekt gemacht werden. Und dann können sie etwas machen, das weiß ich nicht, ob das manche Leute intuitiv machen. Ich habe das irgendwann mal ganz am Anfang, als ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, ich war ja richtig schöner, ordentlicher Hirnforscher und habe mein halbes Leben im Labor verbracht und da brauchte ich nicht viel zu reden. Aber irgendwann, als ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, habe ich auch gemerkt, dass ich das nicht so ohne weiteres kann. Und dann hatte ich, nachdem ich lange genug gescheitert war und immer wieder gemerkt habe, so geht das nicht, habe ich mir vorgestellt, also bei mir war das nicht beim Vortrag, sondern beim Schreiben eines Buches, was mir einfach nicht gelungen ist, weil ich immer wieder in dieses wissenschaftliche Kauderwelsch verfallen bin, was kein Mensch versteht. Und dann habe ich mir in Gedanken die möglichen Leser, und zwar aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, da um den Schreibtisch herumgesetzt, in Gedanken. Also den Arzt und den Pfarrer und dann auch noch einen Lehrer und auch noch eine Kindergärtnerin und keine Ahnung. Also dann habe ich ein bisschen was geschrieben und dann habe ich die alle angeguckt. Und wenn sie alle genickt haben, habe ich weitergemacht. Und da habe ich wahrscheinlich etwas gelernt. Ich habe gelernt, dass ich nicht für mich schreibe, sondern für die. Und dann ist das Kriterium, ob das gut oder schlecht ist, nicht, ob ich das gut finde, sondern ob die das gut finden. Aber dazu muss ich mich in die hineinversetzen. Und dann können sie tatsächlich Vortragende erleben, die haben diese Fähigkeit, sich in die Erwartungen und in die Psyche ihrer Zuhörer hineinzuversetzen. Und dann klappt das auch. Und dann gibt es welche, die reden sowas von grotesk an den Erwartungen und den Sehnsüchten ihrer Zuschauer vorbei, dass die also wie ein Autist sozusagen ihr eigenes Stück aufführen, ohne zu merken, dass gar keiner mehr dabei ist.
Obwohl Sie machen den Eindruck, als hätten Sie auch sehr viel Spaß da drin. Also Sie wirken da sehr locker und sehr, ja, also man hat den Eindruck, Sie wissen, wovon Sie reden, Sie haben Spaß, Sie setzen die Sachen gut. Also
Wenn das einmal gelingt, wird es ja auch immer leichter. Also es kommt noch was Zweites dazu,
ja.
womit man diese Angst dann eben auch überwindet. Nicht nur, dass man es für die anderen macht, oder da steckt es ja schon drin. Das heißt, ich habe auf der Bühne das Gefühl, dass ich ein Geschenk mitgebracht habe.
Aha.
Das ist mein Wissen.
Aha.
Und das, was ich den Zuhörern dann jetzt vorstellen möchte, das ist ein Geschenk. Und ich gehe da hoch und habe innerlich das Gefühl, es ist ein Geschenk, was ich jetzt hier mitgebracht habe. Und das weiß ich, und da bin ich dann auf einmal auch sehr gründig. Das habe ich so gut, ich das nur irgendwie konnte, eingepackt. Und das packe ich jetzt so aus, dass die sich darüber freuen können, dass ich ihnen dieses Geschenk mitgebracht habe.
Aha, okay, schön.
Und dann wird es interessant, weil ein Schenkender ist niemals ein Objekt.
Aha.
Ein Schenkender ist ein Subjekt. Dann komme ich in meine Subjekthaftigkeit, dann bin ich authentisch, dann bin ich ich. Und dann wird es auf einmal total leicht, weil jetzt nicht mehr diese Angst da ist. Ich könnte bewertet werden. Ich kann ja immer nur sagen, ja, tut mir leid, wenn dir das Geschenk jetzt nicht gefallen hat, war es eben nichts, aber ich habe es trotzdem so schön, wie ich konnte, für dich eingewickelt.
Mhm.
Und damit bin ich raus aus der Bewertungsnummer.
Ja, schön, schöne Idee. Schön. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Wir müssen uns ja manchmal im Leben Wissen aneignen, das uns jetzt nicht sonderlich interessiert, außer in der Schule. Also aber jetzt auch ich jetzt, wo ich in einer Situation bin, in der ich behaupten kann, mir macht das meiste Spaß. Beispielsweise, wie funktioniert die Steuererklärung oder was brauche ich alles oder muss ich ja auch für den Steuerberater vorbereiten. Oder als Schauspielerin macht mir ja Spielen super viel Spaß, aber beim Textlernen, da hört der ganze Spaß wirklich auf. Da kann ich mich wirklich am besten Willen nicht begeistern. Also wie kann ich Ihnen jetzt beispielsweise dieses Textlernen, was ich jetzt für mich so als quälendste oder quälende Emotion abgespeichert habe, wie kann ich das denn neu sehen? Geht das? Also kann ich meine Emotionen, die ich da in Bezug auf dieses Thema habe, kann ich das anders bewerten? Geht sowas? Kann ich das umdeuten? Kann ich das entwickeln?
Ja, das sind Sie schon auf der richtigen Spur. Sie müssen es anders bewerten als bisher. Also wenn Sie in diesem Widerstand sind, dann wird es natürlich nichts.
Mhm.
Da wird wahrscheinlich jeder so auch selber rausfinden müssen, was für ihn besonders hilfreich ist. Aber eine Möglichkeit, das anders zu bewerten, könnte zum Beispiel heißen, da will ich mir doch jetzt mal beweisen, ob ich so einen Blödsinn auch auswendig lernen kann.
Ah, okay.
Das hört sich ja schon ganz anders an, als wenn ich sage, so ein Blödsinn, was der geschrieben hat, und jetzt muss ich das auch noch auswendig lernen.
Mhm.
Da merken Sie, was ich da sage, Sie werden dann wieder zum Subjekt.
Ja,
obwohl
richtig.
Sie diesen Text bescheuert finden, wollen Sie sich selbst mal beweisen, ob Sie das mal zum Jux, also auch auswendig lernen. So was Blödes.
Ah ja, okay.
Sage ich manchmal gerne Schülern in der Schule.
Ja.
Probier doch einfach mal aus und lerne es mal nur für dich, um dir mal selber zu beweisen, dass du für Latein nicht so blöd bist.
Ja, schön. Und dann haben sie auch wieder irgendwie den Spaß oder die Freude daran. Es ist wieder spielerisch.
Wird das auf einmal locker, weil das hat ja was mit spielerischem Ausprobieren zu tun.
Also genau.
Kein Druck dahin.
Und wenn ich gerne spiele, und dann kann ich auch Text lernen spielen.
Ja, sowas.
Ja.
Und die andere Variante heißt eben, es kann ja, also ich habe ja Biologie studiert und Sie haben es ja mit dem Schauspiel schon angedeutet. Natürlich kann mir, dass ich ein guter Biologe werde, da gehört es halt dazu, dass ich diese lateinischen Artbezeichnungen kenne.
Mhm.
Die habe ich auch nicht gerne auswendig gelernt, aber ich wusste, ich will Biologe werden, und da wusste ich, dass ich das niemals sein könnte und ich niemals in diese Dimensionen vorrücken könnte, wo ich arbeiten wollte, wenn ich diese lateinischen Begriffe nicht kenne. Also habe ich sie gelernt, kein Problem.
Also das heißt, die Biologie war schon Ihr Wunschfach, das wollten Sie auch, das war es auch. Also das haben Sie jetzt nicht gemacht, weil Mama oder Papa wollte, werd mal Biologe.
Da habe ich sehr viel Glück gehabt. Also erstens, dass Mama und Papa nichts gewollt haben. Die hatten eigentlich gar keine Zeit, mich dauernd unter Druck zu setzen, weil die damals noch, das ist ja Anfang der 50er Jahre, die hatten noch andere Sachen zu tun, als dauernd dafür zu sorgen, dass ihr Söhnlein da auch gedeiht.
Ja, verstehe.
Wir wurden morgens rausgeschickt, vormittags in die Schule, mittags kamen wir nach Hause, flog der Ranzen in die Ecke, wir haben was gegessen, dann waren wir den Rest des Tages weg, in der Pierpump irgendwo im Wald.
Ja.
Keiner hat gewusst, was wir da machen, und dann alle waren so froh, wenn wir abends wieder im Bett waren. Das war's.
Ja.
Ich glaube, 15 oder 16 geworden, als meine Eltern mal mich zur Seite genommen haben und gesagt haben, du, jetzt musst du mal langsam in der Schule ein paar vernünftige Zensuren zusammensuchen, sonst kannst du da irgendwie nicht weiterkommen.
Aha.
Und dann habe ich gesagt, okay, will ich Biologie studieren, muss ich das und das haben, und dann habe ich das halt gemacht.
Mhm. Okay, also das war nicht, Sie wollten nicht Akkordeonspieler werden ursprünglich.
Nee, das habe ich.
War ein Beispiel.
Ich hätte dafür möglicherweise ein großes Talent gehabt. Das kann schon gut sein. Ja. Das ist aber nicht so. Aber ich wollte, also das, was mir wirklich riesige Freude gemacht hat, ist dieses Leben zu verstehen und diese Vielfalt des Lebendigen. Das war einfach wie ein aufgeblättertes Buch, wo ich einfach nur noch begeistert war über alles, was ich da an lebendigen Lebensformen da draußen auf diesem Dorf, wo ich groß geworden bin, gefunden habe.
Aha. Und Sie haben auch Medizin studiert, habe ich gesehen?
Nee, ich bin in der Naturwissenschaft promoviert worden und habe dann aber noch in der Medizin habilitiert. Also ich bin Naturwissenschaftler, der am Ende in der Ausbildung der Studenten aus der Medizin tätig war und auch Forschung auf diesem medizinischen Sektor gemacht hat, aber ich bin kein approbierter
Arzt. Okay, verstehe. Lieber Herr Hüther, wenn Sie jetzt an meiner Stelle wären, welche Frage würden Sie sich noch stellen? Gibt es irgendeine Frage, die ich vergessen habe, oder welche letzte Frage habe ich vergessen?
Nee, also Sie haben natürlich nichts vergessen und alles total so gut Sie das vermochten jetzt gemacht und ich ja auch. Was wir beide vielleicht noch mal in die Runde werfen sollten zum Nachdenken für die, die uns hier zuhören, ist der Umstand, dass wir uns viel zu selten klar machen, dass wir gar keine Einzelwesen sind. Ja, wir haben jetzt nur über das Lernen des Einzelnen geredet. So als könnte jeder für sich was lernen. Und das ist ja eine Illusion. Alles das, machen wir das mal, kleines Experiment. Wir subtrahieren im Kopf all das weg, was wir von anderen Menschen übernommen, gelernt, abgeguckt und sonst wie bekommen haben. Und merken Sie was? Da bleibt gar nichts über.
Bleibt nichts. Wenig.
Na, wir können doch nicht mal sprechen. Ja, wir können keinen Computer bedienen, Fahrrad fahren.
Nee,
können nicht mal auf zwei Beinen könnten wir laufen, wenn da nicht
stimmt.
Welche schon da sitzen werden, die das konnten. Das heißt, unsere gesamten Lernprozesse sind an die anderen gebunden und wir lernen entweder von den anderen oder wir verblöden. So, und das muss man sich ab und zu mal klar machen, weil es ja sehr viele Menschen gibt, die so furchtbar stolz auf das sind, was sie nun alles wissen und können. Es hilft denen manchmal, wenn man sie daran erinnert, von wem sie das eigentlich übernommen haben. Und wenn es der Kant war oder Heraklit oder sonst wer, aber es ist von anderen übernommen.
Mhm.
Und wenn man dann guckt, was ist mein eigener Anteil? Ziemlich wenig, ehrlich gesagt. Ziemlich wenig.
Okay, interessant. Spannender Gedanke.
Also da kommt man ein bisschen aus dieser Egozentrik raus, in die wir ja hier sozusagen in unserem Kulturkreis notgedrungen immer wieder
verfallen. Ja, verstehe. Ja, super. Dankeschön. Danke, Herr Hüther.
Gerne.
Toll, Dankeschön.
Schön, alles Gute für Sie und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und einen schönen Tag noch.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn mein Podcast hilfreich für Sie ist, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Sie unterstützen mich damit. Vielen, vielen Dank. Ansonsten finden Sie mich auf den üblichen sozialen Kanälen. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, Inspirationen, nur zu, schreiben Sie mir unter podcast@birgit-schürmann.com. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie. Ihre Birgit Schürmann.